Ja, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Antenne Baldrian. Und zwar geht es heute ums Gamen. Bei mir hockt hier der Federico, der schon einmal da war. Hallo Federico.
Hallo.
Er hat uns ja schon mal eine Neuigkeit von Nintendo erklärt. Nintendo Labo, wann war es? Mehr zueinander.
Ich glaube ja.
Und jetzt diese Woche für die alle Game Interessierten ist das klar. Ist D3 gewesen. Die grösste Game-Messe der Welt, wo immer mit Spannung erwartet wird, weil es da vermeintlich viele Neuigkeiten gibt. Jetzt du als Marcel Reich-Ranitzky des Gamings, wie schätzt du die Ausgabe 2018 von der E3?
Ja, es war eine sehr zahme E3 im Vergleich zu anderen. Nicht viel gross angekündigt worden, es ist ja, nicht viel Überraschungen gegeben. Aber wir haben gemerkt, dass die ganzen Publisher, Sony, Microsoft, Ubisoft etc. langsam ein bisschen dazugelernt haben. Jedes Jahr ist es ein bisschen Tradition, so Pressekonferenzen, die am Anfang von E3 stattfinden, zu bewerten und zu vergleichen. Und die sind eigentlich alle mehrheitlich solid gewesen.
Also wenn du jetzt dieses Jahr vergleichst mit letztem Jahr, würde ich sagen, es ist enttäuschend.
Enttäuschend nicht unbedingt. Es hat eben viele Sachen gegeben, wo wir auch mal einen ersten Blick drauf werfen können. Aber letztes Jahr hat einfach ein bisschen mehr Überraschungen gehabt. Ein bisschen unerwartete Sachen, die angekündigt worden sind. Das gehört auch immer ein bisschen dazu. Und dieses Jahr ist das einfach nicht so passiert. Aber eben, das liegt auch daran, dass viel schon vorher verraten wurde ist. Durch verschiedene Leaks, die passiert sind. Durch verschiedene Online-Shops, die einfach das Spiel schon vorher verraten haben.
Eben, so der grosse Wow-Moment hat es in dem Fall nicht gegeben, dieses Jahr.
Nein, ein paar Remakes von alten Spielen, wo wir schon lange darauf gewartet haben, die jetzt definitiv bestätigt worden sind, wie Resident Evil 2, wo zum Beispiel schon im Januar so kam, das ist auch viel früher als erwartet, weil bis jetzt haben wir eigentlich gar nichts gesehen von dem. Aber sonst, nein, ist so der grosse Wow-Moment ausgeblieben.
Okay, was sind jetzt so ein bisschen die Highlights gewesen, aus deiner Sicht?
Also eins der grössten Spiele ist sicher Cyberpunk 2077 von den Machern von The Witcher, wo an der Xbox-Konferenz gezeigt wurde. Das haben sie vor 5 oder 6 Jahren mal angekündigt, dass sie an dem arbeiten. Und das war das erste Mal, dass man ein bisschen mehr gesehen hat von dem. Das Spiel selber ist hinter verschlossenen Türen gezeigt worden, aber die meisten Journalisten haben jetzt auch ein bisschen schon darüber erzählen, was es dort geht und wie es aussieht. Ja, das war eigentlich so das grösste Spiel von der Messe, das, was die meisten wollen sehen.
Aber jetzt hast du gesagt, das ist vor Jahren schon mal angekündigt worden. Und jetzt haben sie eben einen Trailer gezeigt, glaube ich. Mhm. Einfach. Also eben kein Gameplay-Trailer, wo man sieht, wie das Spiel da wirklich aussieht, sondern so ein bisschen, wie sagt man dem, cineastischen
ja,
Trailer, oder?
Ja, nein, also es gibt natürlich die ja, CG-Trailer sozusagen, die einfach nur eher Konzept sind, die einfach mal gezeigt werden, die hochpoliert sind, aber die nicht so aussehen, wie das fertige Game wird aussehen. Und dann gibt es die In-Game-Engine-Trailer, das wäre, soweit ich weiß, ist das einer gewesen, wo du siehst, so wird das Spiel auch ausgesehen nachher. Grob natürlich, grafisch hat es immer ein paar Abstriche im fertigen Game, aber rein so ein bisschen von der Stimmung, von den Farben, sollte es eigentlich so aussehen.
Der Trailer hat jetzt eben ziemlich einen Hype ausgelöst. Ehrlich gesagt, ich kann das irgendwie nicht verstehen. Weil eben, man sieht ja nicht einmal, wie das Spiel aussieht und ich habe eigentlich so das Gefühl, wenn man sich so auf etwas freut, dann kann man nur enttäuscht werden. Kannst du mir erklären, wieso der Hype gleich so gross ist?
Der Hype ist eigentlich immer gross an der E3, auch bei kleineren Games. Aber das liegt eher an den Namen der Entwickler oder an den Games, die es vorher gemacht haben. Und eben das ist das Gleiche wie eben zum Beispiel mit Rockstar, mit dem Macher von GTA. Bei denen ist man auch immer gehypt für ihre nächsten Spiele, egal was es ist. Und das ist, ich glaube, es ist auch ein grosser Faktor da. The Witcher 3 war ein Riesenerfolg, hat ich weiß nicht wie viele Awards gewonnen. Und darum sind die Erwartungen an ihrem nächsten Projekt auch riesig. Auch weil sie sich eben so viel Zeit genommen haben und sich immer noch Zeit nehmen. Das steht immer noch nicht fest, wenn sie erscheinen.
Kannst du schnell sagen, vielleicht um was es in dem Spiel überhaupt geht oder was das für eine Art Spiel ist?
Ja, da sind auch die ersten Details, die sind jetzt rausgekommen. Es ist ein First-Person-Shooter, mit Rollenspielelementen, man kann verschiedene Implantate sich einbauen in den Körper und sich so spezialisieren, man kann eine eigene Figur machen und man muss eben verschiedene Quests lösen und so aufleveln. Und ja, in dieser Stadt ist halt der typische Cyberpunk grosse Unterschied zwischen reich und arm und man schafft sich halt einfach auf von den untersten Schichten. Ich glaube, das ist so das grobe Konzept, aber richtige Story-Details weiß ich jetzt noch nicht.
Wenn man das Rollenspiel, das ist ja so, dass man sich dort irgendwie so aufleveln kann und
genau, ja, der, stärker wird.
Okay, und wann kommt das raus?
Das steht eben noch nicht fest, das weiß man noch nicht.
Okay. Ja, und sonst, was hat es sonst noch gegeben? Es ist ja immer so, dass eben so entweder, also es sind Publisher wie EA oder eben Ubisoft, aber auch Konsolenhersteller wie Sony und Microsoft, die Konferenzen haben. Mhm. Welche hat dich jetzt so am meisten überzeugt?
Ja, die besten dieses Jahr sind eigentlich Xbox und Ubisoft gewesen, einfach rein, weil sie sich wirklich nur auf das Spiel konzentriert haben. Und eben, wie gesagt, die Überraschungen sind ein bisschen ausgeblieben, aber sie haben wirklich viel Spiel gezeigt und ganz unterschiedliche Paletten von Spielen vor allem. Und es ist ein bisschen unfair gegenüber Sony, weil sie haben einfach etwas Neues versucht dieses Jahr.
Was denn?
Sie haben die Journalisten eingeladen in verschiedenen Hallen, die thematisch so eingerichtet gewesen sind, wie die verschiedenen Spiele. Und sie haben von Anfang an gesagt, dass sie sich nur auf 4 grosse Spiele konzentrieren, die sie schon angekündigt haben. Sie haben zwar gleich dazwischen noch ein paar andere Trailer gezeigt, aber es war halt nicht eine normale Pressekonferenz gewesen, wie die anderen. Es ist wirklich nur darum gegangen, die 4 Spiele einfach mal vorzustellen. Und die anderen haben halt wirklich so die ganze Palette wollen zeigen, die im nächsten Jahr wird kommen. Und haben darum viel mehr Abwechslung drin gehabt.
Also in einem PK muss man sich ja vorstellen, dass der so Trailer an Trailer gehängt wird. Es hat so eine Dramaturgie, als man am Anfang irgendeinen Knaller zeigt und am Schluss noch einen. So,
ja, genau. Und dazwischen sind natürlich die Macher der Games auf der Bühne und erzählen vielleicht gerade ein bisschen etwas, ja, wie sie auf die Idee gekommen sind für das Spiel. Oder wenn es schon bekannt ist, Spiel, was sie neu jetzt dazu haben, so in dem Stil.
Was sind sonst noch die Games, wo man sich darauf freuen kann, so in den nächsten 1,5 Jahren?
Ja, also bei der Xbox warten wir sicher auf das nächste Gears of War. Das ist dort einfach eine riesige Reihe. Und was sie jetzt noch angekündigt haben, sind 2 Spin-Offs. Eins, wo eher, glaube ich, so ein Kind gerichtet ist, was für die Serie ein bisschen sonderbar ist. Aber das andere ist einfach so ein Taktik-Shooter. Also es ist eigentlich in die gleiche Welt, aber einfach das mal statt Third-Person-Shooter, also von der Schulteransicht wechselt es jetzt von oben. Und dann muss man das Team halt durchs Level leiten und ihre Spezialitäten richtig einsetzen. Dann ein neues Halo haben sie angekündigt, das ist auch schon für Microsoft, wo eher wenig Exklusivtitel hat im Vergleich zu PlayStation, überfällig, aber das ist auch noch nicht klar, wenn das kommt. Wir rechnen mit nächstes Jahr, ist aber noch nicht sicher. Bei Sony ist Spider-Man, der jetzt im September rauskommt, sicher gross, auch weil Marvel jetzt lange ihre Lizenz ein bisschen für sich behalten hat, nachdem die meisten Games, die sie zu Film gemacht haben, sind meistens gefloppt, auch zu Recht, weil sie recht schlecht gewesen sind. Und jetzt haben sie in einem Studio von Sony die Lizenz zu Spider-Man gegeben. Wir machen jetzt von Grund auf ein neues Spiel, es ist ein neuer Spider-Man. Es gehört nicht zu den Filmen, es gehört nicht zu den Comics, es ist ihre eigene Version. Und ich denke, das wird auch ein Test sein, ob das so funktioniert.
Aber von diesen Superhelden-Spielen gibt es ja mega viel. Also ich habe noch nie eins gegamet, aber wenn ich so im Online-Shop bin, schaue, gibt es ziemlich viel von denen. Ist das wirklich immer noch so ein Ereignis, wenn wieder ein neues Spider-Man oder Batman rauskommt?
Ja, also es ist wirklich eins, das sich nur einem Held widmet. Es sind eher so spezielle halt. Da ist irgendwie ein Flipper-Spiel mit Marvel-Helden drin. Oder einfach, es sind einfach Spiele, wo die Helden beinhalten, einfach so als Zusatz und nicht unbedingt den Fokus auf einem Held haben. Das ist eben. Ja, das hat ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren und eins von den grössten war halt die Batman-Trilogie gewesen, wo Studio Rocksteady für Warner Brothers gemacht haben. Ich glaube, das war jetzt eben ein bisschen massgebend auch für andere, dass sie sagen, hey, das Studio hat wirklich jetzt Zeit gehabt und hat auch riesen Erfolg gehabt mit dem Spiel. Sie haben wirklich ein Game gemacht, wo sich genau auf Batman konzentriert, was macht Batman aus. Und dass sie das jetzt versuchen, einfach mit den anderen Helden zu kopieren. Statt dass sie einfach eben so ein Game zum Film machen, wo meistens zeitlich auch schwierig ist zu entwickeln, weil es muss halt rauskommen, wenn der Film draussen ist.
Okay. Ja, was haben wir noch? Irgend so ein Samurai-Spiel habe ich mal gesehen.
Samurai sind allgemein beliebt dieses Jahr. ist eins ist von Sony, Ghost of Tsushima, ein Open-World-Spiel von einem Studio aus zu Sony gehört, so für eine, so ein Superhelden-Open-World-Spiel bekannt war, wo aber nicht lizenziert ist, so eine eigene Version von einem Superhelden-Universum. Infamous hat das geheißen. Und das nehmen sie jetzt eigentlich und machen das Open-World-Spiel mit Samurais. Das wäre mal sein. Das andere ist von dem japanischen Studio From Software, wo vor allem eben für ihre knüppelharte Rollenspiele, wie man so schön sagt, bekannt sind. Dark Souls-Reihe ist die bekannteste.
Also knüppelhart heisst sehr schwierig zum Spielen.
Sehr schwierig, ja, sehr schwierig zum Spielen, aber nie wirklich unfair. Sie haben ein sehr gutes Kampfsystem und es geht wirklich darum, das zu lernen und zu beherrschen. Ja, und es geht einfach darum, mit der nötigen Vorsicht vorzugehen, ja. Und nicht auch die kleinsten Gegner zu unterschätzen, weil auch der einfachste Gegner in dem Spiel kann dich genauso schnell besiegen wie irgendein grosser Boss.
Das wäre ja eigentlich noch egal, aber ist es auch so, dass man dann wieder weit vorne muss anfangen? Das ist ja auch mal das, was die Schwierigkeit ausmacht, oder? Man darf sich
keine Fehler erlauben bei einer gewissen Zeit. Also jetzt bei Dark Souls funktioniert es so, man hat so gewisse Seelen dabei. Und mit denen kann man die Ausrüstung kaufen, man kann aufleveln, es ist eigentlich so weit Währung in dem Game. Oder? Und wenn man einen stirbt, dann lässt man die lokalen und dann haben wir eine Chance, wieder den Ort zu erreichen und die zu holen. Und wenn man auf dem Weg dann stirbt, dann sind sie endgültig weg. Und das kann schon halt ein grosser Verlust sein zum Teil. Aber sonst, rein innerhalb des Levels, wenn man dann wirklich so Meilensteine erreicht, dann tut man auch meistens Abkürzungen. Die Welt ist immer sehr verbunden und wenn man die Abkürzungen dann öffnet, kann man schnell wieder an einem Ort sein, wo man vorher war. Aber eben, es geht halt darum, immer so die Meilensteine zu erreichen. Und jetzt, ihr neues Spiel Sekiro ist nicht das gleiche, es wird weniger Rollenspielelemente beinhalten, man muss wahrscheinlich nicht so aufleveln, das weiß man auch noch nicht sicher. Es ist eben auch ein Samurai-Spiel, aber auch mit Fantasy-Elementen. Und so wie es aussieht, wird es halt eher ein bisschen auf die Action ausgelegt sein, als jetzt eben aufs Aufleveln und aufs Stärkerwerden.
Mhm. Ja, was ist noch erwähnenswert? Vielleicht das neue Assassin's Creed?
Ja, das neue Assassin's Creed wechselt wieder und wird jährlich. Also Assassin's Creed hat jetzt eine Pause gemacht, keine lange, ist vorher jedes Jahr rausgekommen. Nach einer 2-Jahres-Pause, glaube ich.
Glaube, ja.
Ist dann letztes Jahr Assassin's Creed Origins rausgekommen, wo die ganze Struktur eigentlich geändert hat. Es ist mehr Rollenspielelemente auch drin gehabt, sprich auch wieder aufleveln, stärker werden, Ausrüstung sammeln, wo besser ist. Und jetzt wechselt es aber wieder zum jährlichen Rhythmus und das nächste Spiel wird in Griechenland spielen.
Mhm. Das letzte ist ja in Ägypten.
In Ägypten gewesen, genau.
Und jetzt etwa 3 Jahrhunderte vorher in Griechenland.
Genau.
Was aus meiner Sicht extrem unlogisch ist, weil das letzte war ja Origins, der Start der Bruderschaft. Und jetzt geht man eigentlich 3 Jahrhunderte zurück. Macht man eigentlich Origins, oder wie muss man sich das vorstellen?
Odyssey macht man jetzt. ich weiß nicht, ich habe Origins noch nicht gespielt, darum weiß ich nicht, was dort die Origin ja, ist, wo erklärt wird.
Ja, darf ich dich spoilern?
Ja, darfst du.
ja, also am Schluss sieht man, wie sie quasi die Bruderschaft gründet. Es ist dann noch nicht. Sie nennen sich noch nicht Assassine, aber das Logo und so, das,
okay, okay.
Das kommt ja schon. Also das kann gar nicht, also das ist wie schon bei Origins so ein bisschen das gewesen, wo so ein bisschen weggekommen ist von dem traditionellen Leben, das ewige Templer gegen Assassinen. Mhm. Sondern es ist einfach halt ein Held gewesen, wo quasi so eine Untergrundgruppierung angeführt hat und gegen die Staatsmacht gekämpft hat. Und ich nehme jetzt mal an, also nein, was man ja schon weiss, ist, dass im Odyssey geht es um Krieg zwischen Sparta und Athen, glaube ich. Und man ist auf der Seite der Spartaner, wenn es mir recht ist.
Ja, man ist, glaube ich, ein spartanischer Krieger. Also ja. Eben, es hat eigentlich 2 grosse Neuerungen gegenüber dem von letzten Jahr. Und zwar, man kann wählen, ob man als Frau oder als Mann spielt. Mhm. 2 verschiedene Figuren. Und was auch neu ist, dass man in den Dialog kann wählen, was man antwortet und so ein bisschen halt die Geschichte kann beeinflussen.
Mhm. Was ich auch gesehen habe, ist, dass man kann, über Nebenquests sogar kann die Hauptstory beeinflussen kann. Also, dass irgendwie Leute können sterben, wenn man eine gewisse Nebenquest
ja, macht. Ja, genau. Das ist eigentlich etwas, was von einem anderen Entwickler eher bekannt ist. Mhm. Von BioWare, wo eben jetzt so ein Rollenspiel macht, wo man sehr grossen Einfluss auf die Story kann nehmen und was dann am Schluss passiert oder auch welche Leute schlussendlich dabei sind am Schluss. Und die haben auch ihr nächstes Game vorgestellt an E3, Anthem, wo man in so einer Art Iron Man Rüstung umeinander fliegt auf einem Planeten. Auch im Team und auch Rollenspielelement, das ist eigentlich so der Trend, aufleveln und stärker werden. Und die verzichten eben genau auf das. Also sie haben es eigentlich gross gemacht, die Dialogbäume, wie sie dem sagen. Und die werden jetzt verzichten im nächsten Game auf das, aber dafür kommt es jetzt bei Assassin's Creed.
Aber das ist ja nicht etwas Exklusives, dass man mit Aussagen den Spielverlauf beeinflussen kann. Das kann man sogar bei FIFA
8. Nein, eben. Das ist, inzwischen ist das überall, aber ich glaube, so richtig populär ist es dank BioWare geworden. Sie sind auch, glaube ich, nicht die Ersten gewesen. Es hat sicher ein paar Games gehabt, die das vorher schon hatten. Aber bei ihnen war es wirklich auch ausgefeilt gewesen, so dass man gespürt hat, dass man wirklich ein einen Einfluss hat auf die Story.
Noch zurück zu Assassin's Creed, eben das Auswählen zwischen Mann und Frau. Also etwas Ähnliches hat es schon mal gegeben bei Syndicate.
Ja,
und dort war man einfach ein Küstenpaar, Brüder und Schwester. Und dort hat man auch eigentlich für einen Großteil des Spiels auswählen. Es hat ein paar Missionen gegeben, wo du hast müssen, der eine oder die andere sein. Aber dort hast du das eigentlich auch schon können, ziemlich auswählen. Sie schauen immer extrem darauf, so politisch korrekt zu sein und so, eben auch so auch ethnische Minderheiten einzubinden. Neu wird auch die Homosexualität ins Spiel kommen. Mhm. Und du hast mir gesagt, vorher noch, dass das so ein bisschen auch für Stunk gesorgt hat. Sind Gamer einfach intolerant?
Ich glaube, es ist einfach immer eine Minderheit. Eben, es hat jetzt bei Assassin's Creed einen kleinen Shitstorm gegeben, weil homosexuelle Beziehungen im Game vorkommen. Es hat bei Battlefield einen kleinen Shitstorm gegeben, weil Frauen als Soldaten werden vorkommen im Zweiten Weltkrieg. Aber eben, ich glaube, das ist immer einfach wirklich eine Minderheit, die einfach auf so, in den sozialen Medien einfach weiss, wie sie Leute kann tönen, als sie eigentlich ist. Weil, also wenn man nachher sieht, immer wenn die Spiele rauskommen, verkaufen sie sich millionenfach, ohne weiteres. Ich glaube, so außerhalb von der Gamer-Community, die eben nicht so alles mitverfolgen und nicht jedes Update von den Entwicklern, denen ist das völlig egal. Also, die interessiert das gar nicht. Und darum hat man so ein Gefühl, es hat so, eben so eine intolerante Unterschicht. Aber ich glaube, die ist nicht so gross, wie sie tönt.
Es gibt ja auch so andere Extreme. Ich kann mich noch erinnern, wo das neue Mario-Spiel rausgekommen ist. Der Mario irgendwie in einem Mexiko-Level, was das war, Poncho und Sombrero
angehabt.
Und das ist dann als rassistischer Stereotyp angeschaut worden.
Ja, genau.
Bei Mario ist das auch extrem lustig. Er ist ja eigentlich schon ein...
Er ist schon immer
ein rassistischer
Stereotyp. Als italienischer Klempner. Aber darum, ja, finde ich... Die Diskussion ein bisschen führig jetzt gerade bei Mario.
Aber es zeigt ja schon, dass das auch in der Game-Industrie immer mehr kommt, oder so?
Ja, auch bei Sony zum Beispiel, das grosse Game, The Last of Us 2, wird die Hauptrolle homosexuell sein. Aber das haben wir schon gewusst. Auch dort hat es zum Beispiel einen kleinen Shitstorm gegeben, was aber keinen Sinn macht, weil das schon bekannt gewesen seit dem ersten Teil. Dort hat es schon in einem... Sorry, natürlich in einem Zusatzlevel, also in einem DLC, in einem Download-Inhalt, wo man zusätzlich kaufen kann, ist das enthüllt worden. Aber es war einfach schon bekannt gewesen. Und jetzt zu kommen und sagen, nein, sie ist eigentlich gar nicht lesbisch, ist einfach, ist einfach naiv.
Das ist eine komische Diskussion. Last of Us ist so ein bisschen, ich habe das mehr so ein bisschen am Rand verfolgt, die ganze E3, also ich habe ein paar Pressekonferenz geschaut, etwa 2,5. Die habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen, aber das war auch ein ziemliches Highlight gewesen, oder?
Ja, genau, das ist von Naughty Dog. Das ist auch wieder ein Sony-Studio, das nur für Sony-Games macht.
Mhm. Die sind also das kann man dann nochmal auf der Playstation spielen.
Schon. Genau, heisst das, ja. Und die sind bekannt für Uncharted, die Indiana Jones-mässige Reihe eigentlich, der Abenteurer, die Schätze suchen. Und die haben dazwischen eben das The Last of Us mal gebracht. Das ist so ein Survival-Horror-Game, kann man sagen. Es ist so eine Art Zombie-Apokalypse. Es sind nicht so die klassischen Zombies, sondern es sind so von Parasiten befallene Menschen.
Das können wir da nicht 500 auf einem zuzeigen, oder?
Nein. Es sind immer in kleinen Mengen. Und es geht halt um die letzten Überlebenden halt. Und die Hauptrolle... Die muss halt so ein Mädchen, Ellie, irgendwo hinbringen und im Verlauf des Abenteuers tun sie sich annähern, auch weil eben der Hauptrolle, der Joel, hat seine Tochter verloren gehabt, also beim Ausbruch von dieser Epidemie, Pandemie,
ja. Was auch immer.
Ja, genau. Und es war einfach sehr eine menschliche Story in so einem apokalyptischen Szenario. Und die wird jetzt weitergeführt halt. Darum, das war vor allem halt speziell.
Du bist ja noch so ein bisschen Nintendo-affin, oder?
Ja.
Was haben die jetzt bieten?
Die haben sich eigentlich vor allem nur auf etwas konzentriert, und zwar das neue Smash Brothers. Das ist so, also von ihrer Konferenz, sie machen nicht so klassische Konferenzen, sie sind einfach so halbstündige Videos eigentlich abladen online, wo einfach ein Trailer nach dem anderen kommt. Und dort, das Jahr von eben 3/4 Stunde sind fast 30 Minuten eigentlich nur Smash Brothers gewesen. Das ist so das Kampfspiel, wo eigentlich alle ihre Figuren, also Mario, Link aus Zelda, Samus aus Metroid, also alle ihre Maskottchen sozusagen, die sie haben, treffen aufeinander. Auch mit ein paar Gastfiguren, also von anderen Games, das ist auch immer spannend, wer kommt da dazu. Das ist eigentlich so das, was erwartet wurde, ist, dass sie mal sagen, hey, wer ist jetzt dabei? Und sie haben geliefert, und zwar so richtig. Sie bringen alle Figuren wieder, die in den letzten Games gekommen sind. Das sind über 60. Und das war ziemlich unerwartet gewesen, weil es halt auch schon nur eine rechtliche Frage ist, vor allem bei den Gastfiguren, ob sie die Lizenzen und so können erneuern. Und das ist in dem Fall der Fall, ja. Und jetzt sind es eben etwa, ja, 63 Figuren plus noch zwei neue, die es auch noch dort enthüllt haben. Ja, das ist so ihr grosses Spiel, das im Dezember rauskommt.
Und das ist aber das einzige so neue Spiel, wo...
Nein, sie haben noch ein neues Mario Party natürlich angekündigt. Super Mario Party. Okay. Aber das ist eigentlich nur so nebenbei erwähnt worden. Aber das sieht wieder so aus, als würde jetzt zurück zum klassischen Mario Party, also alle gegeneinander, Minispiel. In den letzten zwei, die es gemacht haben, Mario Party 9 und 10, ist es eher darum gegangen, dass man zusammen schafft. Alle vier Spieler sind so in einem Auto zusammengehockt und müssen zusammen spielen. Die sind nicht so beliebt gewesen. Also Mario Party geht schon auch um den Wettbewerb gegen die anderen.
Ja, ja. Aber jetzt so ein neues Mario oder ein neues Zelda, das ja letztes Jahr so ein bisschen durch die Decke ist, das ist noch weit entfernt.
Das ist, ja, ja, das braucht immer ein Zeitchen. Ich denke, also die letzten zwei, eben Super Mario Odyssey und Zelda Breath of the Wild, haben so Erfolg gehabt, dass sie sicher an diesen Formeln noch festhalten.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass sie direkte Fortsetzungen machen, im Gegensatz zu ganz neu. Das ist ja immer ein bisschen unbekannt, was sie machen. Also zum Beispiel bei Super Mario Galaxy haben sie gerade Fortsetzungen gemacht mit Levels, die sie zwar schon sich ausdenken haben für das Erste, aber halt nicht gebraucht haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt auch bei Odyssey ein paar Welten haben, die sie noch nicht ganz fertig haben, die sie noch für eine Fortsetzung behalten. Aber das liegt sicher noch entfernt. Also könnte Ende nächstes Jahr frühestens kommen, aber ich glaube, wenn, dann eher später. Jetzt haben sie noch andere Marken eigentlich wie eben Metroid oder was sind es noch? Eben Smash Bros. Liefert sie jetzt nächstes Jahr. Das kommt sicher zuerst.
Ich als alter Tony Hawk Gamer, leidenschaftlicher, habe natürlich auch den Trailer gesehen zu einem neuen Skate-Game. Was ist von dem zu halten?
Ja, da bin ich sehr skeptisch. Also da, viele Leute wünschen sich ja eigentlich ein Skate 4.
Oder ein gutes Tony Hawk.
Oder ein gutes 27. Tony Hawk. Also der ultimative Wunsch ist, dass Tony Hawk würde mitmachen bei der Entwicklung von Skate 4. Haben auch schon ein paar gesagt. Aber das ist weder noch. Das sind auch ein paar Fans, die eigentlich so, sich ein Skate-Game wünschen, die auf Kickstarter genug Geld zusammenbekommen haben, um jetzt so ihre Vision zu verwirklichen. Aber sie haben keine erfahrenen Entwickler dabei, so wie ich gelesen habe, also wo an Tony Hawk oder an Skate geschafft haben. Darum habe ich wenig Hoffnung für das Spiel, dass es wirklich das kann liefern, was sie sich wünschen. Aber ja, ich wünsche ihnen viel Glück.
Aber das ist ein spannendes Thema, so Kickstarter-Games. Das gibt es ja etwa mal, oder? Das ist eigentlich ein Crowdfunding, irgendwelche Game-Vorstellungen, die man so können realisieren, also Traumvorstellungen. Gibt es irgendwie ein Beispiel von einem richtig guten Spiel, das aus dem entstanden ist?
Also so das bekannteste Beispiel ist eigentlich Shovel Knight, wo so...
Noch nie gehört.
Das ist aber das beste Kickstarter-Spiel. Das lehnt sich so ein bisschen an, wirklich so die alten 2D-Jump'n'Runs, vielleicht eher so Mega Man, aber auch ein bisschen Metroid eben. Man lernt neue Fähigkeiten und Zauber. Und es ist einfach ein kleiner Ritter, der eben die Schaufel hat und mit dem auf Abenteuer geht. Das ist eigentlich so seine Waffe, einfach eine Schaufel. Und eben ähnlich wie bei Mega Man hat es andere Ritter, die immer ein Thema haben und man muss besiegen. Und das ist wirklich von der Musik, vom Look, von wie sich es spielt, ein hervorragendes Game. Und das ist auch eins von den wenigen auf Kickstarter, wo wirklich das umgesetzt hat, was man versprochen hat. Andere haben bei jetzt Amix sind ein bisschen zu kurz gekommen am Schluss. Also haben, bekannt ist zum Beispiel Ukulele. Das ist damals auf Nintendo 64, Banjo-Kazooie, das sind ehemalige Entwickler von dem Spiel, die so einen geistigen Nachfolger zu dem liefern. Und es ist sehr ähnlich, es ist gleich bunt und herzig, aber es spielt sich einfach nicht so gut und gewisse Konzepte sind einfach nicht ganz fertig gedacht. Sie haben nicht so können liefern, was es versprochen hat. Das gleiche mit Mega Man selber. Hat der Schöpfer von Mega Man eigentlich auf Kickstarter Geld gesammelt, um auch einen geistigen Nachfolger zu machen. Mighty Number 9 heisst das. Ist auch ein Flop gewesen. Er ist überhaupt nicht an das Original reingekommen. Und jetzt die nächste grosse Hoffnung ist eigentlich Bloodstained. Das ist von einem japanischen Entwickler, der die Castlevania-Reihe eigentlich erfunden hat. Dort geht es eigentlich darum, dass man so einen Vampirjäger in einem Schloss Dracula jagt. Und Bloodstained sieht eigentlich genauso aus, wie Castlevania früher war und sollte auch das liefern. Und die erste Stimme sage ich, dass es es auch erfüllen.
Okay.
Aber das ist noch nicht draussen.
Ja, wenn wir gerade bei 2D-Spielen sind, Jump'n'Run, für mich der grosse Anwesende war Rayman. Mhm. Nein, ich bin ja da völlig naiv an so einem Pick. Ich tue mich nicht informieren, was da so im Gespräch ist und was überhaupt möglich ist und so. Und es hat, glaube ich, das ist ein Ubisoft-Spiel. Und bei dieser Pick hat es plötzlich mal so einen grünen Pflanzenhintergrund gehabt. Und ich habe gerade gedacht, wo erscheint das neues Rayman, wie es so aussieht. Aber es war irgendein anderer Bullshit gewesen. Wieso kommt kein neues Rayman?
Ja, Rayman hat eine spezielle Wandlung durchgemacht. Der Rayman war schon fast das Maskottchen von Ubisoft, kann man sagen. Und dann hat er das Game gehabt mit den Rabbits, mit den verrückten Hasen, die ein bisschen wie Minions sind. Und die haben jetzt völlig die Überhand genommen. Die sind jetzt eigentlich so das, was wirklich bekannt ist von Ubisoft. Die haben einen eigenen Trickfilm, die haben eigene Games. Die sind ja jetzt eben letztes Jahr in einem Game zusammen mit dem Super Mario gewesen. Was auch speziell ist, weil Nintendo sonst ihre Marke eigentlich immer schützt und nicht mit anderen mischen. Und darum haben die einfach Priorität im Moment. Und es hat zwei Rayman Games gegeben in den letzten Jahren, Rayman Origins und Legends. Beide sehr gut. Aber ich glaube, so insgesamt sind sie einfach nicht so erfolgreich gewesen, wie das Ubisoft gerne hätte wollen. Und ich denke, sicher, dass noch eins kommt. Also, sie werden das sicher nicht auslöschen, aber es ist sicher nicht die höchste Priorität im Moment für sie.
Also es war kein Erfolg von den Verkaufszahlen her, weil wenn man Leute
gehört, darüber schlecht reden, dann ist immer alle mega begeistert. Kritisch ist zweifellos eben ist angekommen, aber auch von den Verkäufen ist es glaube ich nicht schlecht gelaufen, aber halt einfach nicht so in den Zahlen wie ein Assassin's Creed oder wie halt die anderen Marken, die sie haben, oder eben das Rabbids. Und darum rutscht es halt einfach in der Prioritätenliste immer hinten nach. Das gleiche ist mit Splinter Cell. Das ist eigentlich ein Game von Ubisoft, wo das Jahr erwartet wurde, ist, dass sie eine Fortsetzung ankündigt. Ist nicht passiert. Und das liegt auch daran. Das Interesse ist da, die anderen Games sind gut gewesen, aber haben sich halt nicht so gut verkauft wie die anderen, die sie haben. Und darum setzt es halt eher
auf eine Fortsetzung,
aufs Bewerten. Eben zum Beispiel The Division. The Division ist wie Splinter Cell ein Spiel, das auf Basis der Tom Clancy Bücher entstanden ist. Das hat sich zum Beispiel wahnsinnig verkauft und das kommt auch jetzt eine Fortsetzung über, die jetzt an E3 vorgestellt wurde.
Okay, jetzt letztes Jahr das erste Mal E3 geschaut, oder wo man überhaupt von dieser mitbekommt. Und mir ist gesagt worden, EA-Pressekonferenzen sind immer legendär scheiße. Mhm. Ist das dieses Jahr wieder so gewesen?
Das ist eigentlich fast Tradition, ja. Weil EA ist einfach... Das ist so ein riesiges Unternehmen. Sie haben ein paar von den grössten Namen.
Mhm.
Also schon nur FIFA. Aber es sind halt einfach Titel, die nicht so spannend sind, zum zeigen dort. Und jetzt bei Battlefield zum Beispiel, das ist das grosse Spiel, der Kriegsshooter. Mhm. Dort haben sie einfach nicht so richtig so können zeigen. Sie haben da können, dass sie auch so ein Battle Royale Modus werden hinzufügen, aber nichts konkret können zeigen. Das meiste ist schon bekannt gewesen, was sie gezeigt haben. Und sonst sind es einfach viele Sportspiele, die einfach zu Amerika, also Madden interessiert die Leute zu Amerika schon, aber
FIFA weniger.
Das, also Das ist einfach ein bescheidener Applaus, meistens die Reaktion.
Mhm. Und dort hat es ja auch eine spektakuläre Neuerung. Nein, spektakulär ist es eigentlich nicht. Aber man kann jetzt neu Champions League spielen, dort, weil sie die UEFA-Lizenz sich
ja,
geangelt haben.
Pro Evolution Soccer eigentlich immer keine Konkurrenz, genau. Hat sie verloren. Also, ja, oder nicht erneuert und jetzt hat sie sich FIFA gerade geschnappt.
Genau, und das, also da kann man da so richtig Champions League spielen. Wahrscheinlich gibt es so einen eigenen Modus für das. Und was ich jetzt auch noch gelesen habe, ist, dass das auch ein grosser Bestandteil soll sein von der Journey. Das ist also der Story-Modus von FIFA. Wo jetzt in die dritte und letzte Runde soll gehen mit dem Protagonist Alex Hunter. Ich habe mich dort also gefragt, oder sie sagen ja nicht, ob es weitergeht nachher mit dieser Journey. Ich habe mich wirklich gefragt, wieso machen sie nicht so einfach ein Game so mit einem Fußballer? Also weißt du, unabhängig jetzt vom FIFA?
Ja, also ich glaube, das würde einfach nicht genug gespielt werden. Also jetzt, du meinst ein Game, das nur einen Singleplayer-Modus hat?
Ja, und vielleicht also halt noch ein bisschen mehr Story, noch ein bisschen mehr abseits vom Fußballplatz, aber gleichzeitig immer wieder mit Spielen und so.
Ja.
Da könnte man sich zwischendurch daran denken, Rockstar, wo man vielleicht nachher auch schnell draufkommt, die würden wahrscheinlich ein sehr geiles Fußballspiel machen, wo man vielleicht so in der Halbzeit noch seine Frisur neu machen und so. Und man müsste mindestens alle zwei Tage geile Instagram-Posts machen. Halt so richtig das dekadente, behinderte Leben von einem Fußballer.
Ja, aber eben, also bei Fußball erwarten wir ja, dass man mit anderen kann gamen. Und das ist gleich, ich glaube, da hat jetzt das gleiche Problem, wo auch so Shooter-Spiele wie Call of Duty und so haben, dass eigentlich Multiplayer mehr gespielt als Singleplayer. Call of Duty wird zum Beispiel das Jahr das erste Mal verzichten, einen Singleplayer-Modus zu haben.
Also Kampagnen und
Kampagnen, so. Kampagnen, ja, ein Story-Modus eigentlich, wo man allein spielt. Weil das einfach zu wenig gespielt wird von den Leuten. Und auch in anderen Spielen, eben, gerade wenn du schon Rockstar erwähnst, bei GTA, wenn man so ein bisschen die Statistiken anschaut, und ich weiss jetzt alle nicht mehr auswendig, aber es ist einfach so, dass der Story-Modus wird einfach von den wenigsten wirklich durchgespielt und beendet. Die meisten wollen einfach nur frei ein bisschen in der Welt unterwegs sein oder eben Multiplayer spielen. Und jetzt so zum Beispiel ein paar Spiele von Sony wie God of War oder Detroit haben gezeigt, dass Singleplayer-Spiele immer noch gut laufen. Was letztes Jahr ein bisschen angezweifelt worden ist. Also die laufen sicher noch, aber die sind wirklich nur auf das ausgelegt. Auf eine grosse Story, auf ja, epische Landschaften. Und ich glaube, dass das in einem Fußball ja, in einem Fußball-Szenario nicht kannst liefern kann. Aber wenn, könntest du es vielleicht so als kleinen Zusatz halt dazu verkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass sie es weiterführen, aber es vielleicht für halt 20 Stutz dazu kaufst, was jetzt wieder mit dem Alex Hunter passiert.
Also Journey meinst du als kostenpflichtigen Zusatzinhalt?
Genau, ja. Aber das, was sie es bis jetzt immer drin hatten, würde ich jetzt nicht wechseln. Also es wird schon so bleiben, dass es einfach nur dabei ist, so als Bonus, dass du das ganze Paket hast.
Ja, das Ding ist halt bei dem Journey-Modus, also beim ersten vor allem ist es, der im 17 drin war, der war halt schon extrem kurz gewesen. Also der zweite war schon besser gewesen, aber es ist halt so, du kaufst das FIFA und du spielst eigentlich 3 Stunden Journey und nachher machst du den üblichen Scheiß.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ihr Ziel. Eben. Journey ist einfach ein bisschen mehr, wenn halt deine Kollegen jetzt nicht gerade online sind. Wenn jetzt gerade niemand bei dir ist, dann machst du einfach schnell Journey, um ein bisschen reinkommen und nachher spielst du wieder mit den anderen. Also ihr Fokus ist auf Multiplayer und darum werde jetzt, glaube ich, nie mehr Wert auf den Story-Modus legen als auf den Rest.
Darum legen so seit Jahren keinen Wert mehr auf den Karrieremodus, weil sich stark anprangern.
Ja.
Aber das ist auch ein leidiges Thema. Ja, eben, vielleicht noch der grösste Titel, der dieses Jahr rauskommt und nicht an der E3 vertreten war, ist Red Dead Redemption 2 von Rockstar. Das sind eben die GTA machen. Wieso sind die nicht an der E3?
Wieso? Kann ich auch nicht sagen. Die sind eigentlich schon seit Jahren nicht mehr dort. Und ich glaube, es ist einfach, sie haben es nicht nötig. Also dieses Jahr haben sie wirklich sich gar nicht gemeldet. Aber andere Jahre haben sie einfach eine Woche vor dem Start von E3 frech noch einen Trailer veröffentlicht, wo dann eigentlich alle nur darüber geredet haben, auch während der E3. Und so haben sie eigentlich alle überschattet. Das haben sie das ja nicht gemacht. Ich weiß es wirklich nicht, aber ja, ich glaube, es ist wirklich so, sie haben es gar nicht nötig. Also sie sind einer der grössten und beliebtesten Entwickler, die es gibt in der Videospielbranche. Also dass sich Red Dead Redemption 2 gut wird verkaufen, das zweifelt eigentlich niemand an. Und GTA 5 ist, ich glaube, am dritten Platz von den meistverkauften Games auf der Welt ever. Und man, natürlich muss man ein bisschen bedenken, es ist auf zwei Konsolengenerationen rausgekommen und
naja,
auf PC, also es hat auch mehr Chancen gehabt als andere Spiele. Aber trotzdem, eben, also die sind es einfach nicht nötig. Das naja ist die einfachste Erklärung.
Jetzt eben Red Dead Redemption ist ja so ein Western-Open-World-Spiel,
ja,
wo wahrscheinlich hoffentlich im typischen Rockstar-Look wird rauskommen. Was macht der Rockstar besser als andere Entwickler, dass sie das nicht nötig haben und dass sie so beliebt sind?
Also, ich glaube, es fängt schon ganz simpel an, dass ihr Spiel einfach funktioniert. Also, wenn man jetzt vergleicht mit einem anderen grossen Entwickler, Bethesda, die machen so Fantasy-Rollspiele oder auch so apokalyptische Fallout und eben Fantasy wäre Skyrim, also Elder Scrolls heisst Reihe. Dort hat es halt immer Bugs und Fehler und Sachen und das gehört schon fast dazu, oder? Und das findest du eigentlich bei Rockstar äußerst selten. Sie legen auch wirklich sehr viel Wert auf Details und das merkt man auch immer wieder. Also jetzt in einem GTA 5 haben sie sogar Flipflops so animiert, dass sie irgendwie realistisch am Boden absetzen. Etwas, was wahrscheinlich niemand wirklich wird anschauen oder schon nur bemerken. Aber auch schon nur eben gerade in GTA, wenn du kannst Tennis spielen, kannst du Darts spielen und das funktioniert alles gut. Also es sind gute Spiele innerhalb von dem Spiel. In anderen merkt man, dass es einfach so ein Zusatz ist, wo man nicht ganz unbedingt fertig gemacht hat oder nicht so viel Zeit dafür aufgewendet hat. Also schon, glaube ich, einfach ihr Auge fürs Detail und auch einfach schon nur eine spannende Welt. Aber gerade GTA ist einfach so immer eine Parodie von einer anderen Stadt, von einer echten Stadt, von einer Zeit wie die 80er oder eben von der aktuellen Zeit. Und das macht es auch verdammt gut, ja.
Mhm. Aber der einzige Nachteil von dem ist halt, also wenn man das Nachteil nennen will, ist, dass es immer mega lang geht, bis das neue Spiel
rauskommt. Ja, ja, eben. Aber das ist auch, sie nehmen sich einfach Zeit. Darum eben auch, wenn wir zurück zu Cyberpunk gehen, darum sind auch die Erwartungen so groß. Je mehr Zeit in so ein Game investierst, desto besser soll es eigentlich werden. Und darum ist man auch ein bisschen weg von dem, Red Dead Redemption ist zum Beispiel jetzt zweimal verschoben worden. Also das Startdatum, Veröffentlichungsdatum. Und früher war das immer so ein bisschen Skandal gewesen. Ja, was machen die, wieso kommt das Spiel nicht? Und inzwischen haben wir einfach fast das Verständnis dafür und sagt, ja, hey, nehmt euch so viel Zeit, dafür funktioniert es dann einfach und ist dann alles dabei, was man erwartet.
Aber es hat ja eigentlich schon vor einem Jahr so rausgekommen,
eigentlich, oder? Ja, genau.
Und, im Frühling 2017. Und dann ist es verschoben worden und kommt jetzt im Oktober. Hoffentlich wirklich.
Also ja, der Chef von Rockstar hat gesagt, es kommt im Oktober, definitiv. Es wird nicht mehr, muss nichts heissen, kann immer noch etwas passieren. Aber ja, dass sie jetzt schon auch wirklich so die Spezialedition etc. zum Vorbestellen bekannt gegeben haben, das ist eigentlich schon so der Schritt, bevor es dann wirklich rauskommt.
Ja, vielleicht noch ein bisschen weg von den Games zu den Plattformen, also sprich Konsolen. Deine Theorie ist ja, dass gleich eine neue Generation rauskommt. Wie kommst du auf das?
Ja, das liegt daran, eben die Games, die wir jetzt gesehen haben, die kommen alle im Verlauf des nächsten Jahres raus. Ich glaube, ein paar vielleicht Ende 2019. Und andere haben gar kein Datum, die könnten noch länger gehen. Und dann ist es halt eben gut möglich, dass die richtigen Überraschungen, die jetzt gefehlt haben an der E3, dass die aufgehoben werden für die nächste Konsolengeneration. Und es hat auch schon erste Hinweise darauf gegeben, dass eben, also dass sie daran arbeiten, ist schon klar, das ist bekannt. Also, an der PlayStation 5, was sie dann 5 heisst, und an der nächsten
Xbox. Wahrscheinlich an der PlayStation 5 sind PlayStation 4 rausgekommen.
Ja, eben, das ist sowieso, über das rede ich auch. Aber was konkret sie beinhaltet, das weiß man noch nicht. Aber Konsolen haben meistens so ein 5-6 Jahres Lebenszyklus. Und darum, der ist eigentlich jetzt langsam abgelaufen. Und darum kann man vorstellen, dass nächstes Jahr oder nächste E3 die nächste Konsole vorgestellt werden und dann 2020 eigentlich so auf Weihnachten traditionell kommen sie dann raus, November, ja, Oktober.
Okay, und was kann man dort erwarten? Also so eine richtig grosse Konsolenrevolution hat es ja eigentlich schon länger nicht mehr gegeben, oder?
Ich glaube, die wird auch nicht mehr kommen, weil jetzt haben sie ja bei der PlayStation 4 und auch bei der Xbox so Zwischenschritte veröffentlicht mit der Xbox One X und der PlayStation Pro für 4K-Fernsehen, wo man zwar auch einen normalen Fernseher hängen kann, aber dafür an einem 4K-Fernseher eine bessere Leistung hat. Die Games laden ein bisschen schneller, sehen ein bisschen besser aus, etc. Und ich glaube, auch der nächste Schritt wird so einer sein. Einfach nur ein bisschen schärfere Grafik, nur ein bisschen schnellere Ladezeiten, aber nicht mehr so die grossen Sprünge, wie man jetzt gesehen hat. Weil eben, wenn man jetzt Spiele wie Detroit zum Beispiel anschaut, wo das erschienen ist für PlayStation 4, das ist ja eigentlich fast ein Film. Natürlich kann man noch unterscheiden zwischen realem und Game, aber so viel liegt gar nicht mehr drin irgendwann. Mhm. Und darum werden jetzt immer kleinere Schritte werden.
So ein Zukunftsthema ist ja auch VR. Ist denkbar, dass vielleicht auch irgendwie du die nächste PlayStation gar nicht mehr ohne VR-Brille kannst kaufen?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also PlayStation eben hat ja ein VR-Set und das, sie sind glaube ich zufrieden damit, hat sich besser verkauft, als sie erwartet haben. Aber ist jetzt auch nicht so der Renner geworden. Und sie tun sicher verfeinern, ob es wirklich gerade dazu tönt. Es wird Konsolen teurer machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird immer nur ein Zusatz bleiben. Aber ja, möglich wäre es natürlich schon, um etwas mehr zu haben. Aber rein so aus Kostenfrage würde es Konsolen wahrscheinlich zu teuer machen und darum ist es eh separat.
Du spielst ja selber auch ab und zu mit VR-Brillen. Ist das schon genug ausgereift, dass das wirklich ein gutes Spielerlebnis ist? Oder ruckelt es da überall noch ein bisschen?
Erst zweit. Okay. Also ja, es fehlt auch Konzept, es wiederholt sich oft, was man machen kann in diesem Spiel. Und gerade bei PlayStation haben sie einfach so alte Controller wiederverwertet, die sie für ein anderes System entwickelt haben, die Move-Controller. Und die sind auch nicht unbedingt so gut dafür geeignet zum Teil. Also da sind so die PC-Brillen wie Oculus und vor allem der Vive hat so eine gute Controller, merkt man schon halt, dass die ein bisschen weiter voraus sind. Aber das ist ja natürlich auch das Konzept von PlayStation, sie ein günstigeres VR-Set können zu liefern. Der nächste Schritt müsste eigentlich sein, dass es kabellos ist. Das ist im Moment sehr mühsam, dass man einfach da ein Zimmer braucht, erstens nur, damit man sich bewegen kann. Dass man immer sich in diesen Kabel verheddert. Und dann sonst, grafisch, hat man schon ein paar Experimente gesehen, die noch recht gut aussehen. Man muss natürlich noch ein bisschen schauen, es hat schon auch noch gewisse, wo es einem halt schlecht wird, wenn man sich schnell umdreht und so. Das muss sicher noch ein bisschen, an dem müssen sie sicher noch ein bisschen schrauben. Aber sonst, ja, es ist wirklich nur ein Start. Also die richtigen grossen Games jetzt im Jahr gibt es noch nicht. Und im Moment sehe ich es auch nicht am Horizont, weil so glaube ich niemand das Geld so richtig reinvestieren, solange es nicht etwas ist, was jeder daheim hat, so wie einfach eine normale Konsole.
Also gehst du nicht davon aus, dass es 5 Jahre rein, damit so eine Brille wird Game, sondern es wird immer noch als konventionelle Game ein grösseres
sein. Also wenn sie es wirklich jetzt reinbringen, das hat ja vor allem Facebook, glaube ich, erreichen mit Oculus, die haben ja das gekauft gehabt, dass es kabellos ist, dass man es tragen kann. Das wäre schon ein grosser Schritt, damit es ein bisschen zugänglicher wird. Aber dann ist es wieder eine alte Preisfrage. Ich meine, das PlayStation VR-Set ist jetzt immer noch 250 bis 300 Franken. Und das ist eines von den günstigeren. Ist immer noch eine grosse Investition. Und dann willst du halt auch Inhalte haben. Und die sind einfach nicht unbedingt da im Moment. Also es ist schon noch eine grosse Baustelle. Also es sind mehrere Baustellen vor allem, die man im Moment beenden. Und darum glaube ich, geht es schon sicher ein Zeitchen, bis wirklich so Mainstream wird, falls überhaupt.
Ich glaube, da haben wir das ziemlich umfassend erörtert. Ja. Und danke dir fürs Kommen.
Ja, gerne.
Immer. Und ich denke, wir hören uns wieder mal.
Ja, an der nächsten E3.
Ja. Also, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Ja. We'll be right back.